Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Willkommen bei Chronisch Gut, dem Podcast über das Leben mit chronischen Krankheiten mit Helene Anschütz. Ihre Diagnose Morbus Bechterew. Euch erwarten inspirierende Geschichten, hilfreiche Tipps und motivierende Gespräche.
Ich starte heute in eine neue Aufnahme bei gefühlten 42 Grad, aber wir haben uns schon darüber unterhalten, dass wir es beide gut finden. Nils ist da von Krebs, was nun? Podcast. Wir haben uns bei der CCMC dieses Jahr im April von Roche kennengelernt und haben sofort gesagt, wir müssen zusammen eine Folge machen. Ich habe deinen Workshop zusammen mit Carsten gesehen und dachte, das matcht. Und deswegen freue ich mich total, dass du heute bei mir bist. Nils Glaubke ist da.
Hi Helene, danke, dass ich da sein darf. Und das hat irgendwie sehr gut gematcht bei uns. Deswegen bin ich auch froh, dass wir eine Folge mal zusammen machen.
Ja, das ist ja wieder mal das schöne Zeichen dafür, wie solche Veranstaltungen, wo es vor allem auch um Patientinnenperspektive geht, dann wieder so ganz gut verbinden. Weil ich kannte natürlich dich und deinen Podcast schon auch über Carsten. Carsten habe ich auf dem Herbstforum letztes Jahr in Berlin kennengelernt, wo er auch mit Anna Kraft, Grüße gehen raus, Anna war auch schon hier, moderiert hat. Und deswegen bin ich sozusagen schon mal auf deine Themen aufmerksam geworden. Irgendwann merkt man ja auch, es ist alles so dieselbe Bubble, es sind immer irgendwo dieselben unterwegs. Und dann denkt man so, ja, okay, der kommt jetzt nochmal auf meine Liste und für dass ich dich mal anfrage. Und dann kam sozusagen die Live-Begegnung uns zuvor. Also umso schöner, dass es jetzt geklappt hat. Und du dann auch meine letzte Folge für diese Staffel bist. Also große Staffelfinale dieses Jahr mit dir. Freue ich mich sehr. Ja. Und wir starten mal gleich rein. Vielleicht stellst du dich noch einmal kurz vor für unsere Hörerin.
Ja, genau. Ich bin Nils Glaubke. Ich bin ja mittlerweile 43 Jahre alt. Ich habe mit 39 die Diagnose Lungenkrebs im Endstadium bekommen. Genauer als Diagnose ist es Pleurakarzinose, also Lungenkrebs, der schon in das Rippenfell und die Pleura metastasiert ist. Ja, und deswegen haben wir uns eigentlich kennengelernt, weil ich jetzt ja auch praktisch chronisch krank bin. Eigentlich sollte ich nur so 3-4 Monate leben. Das war so die erste Prognose, bevor die molekulare Testung dann ergeben hat, dass ich ein besonderes neues Medikament bekommen kann, was den Krebs praktisch einfriert. Das heißt, ich bleibe Palliativpatient, aber ich sag mal, darf weiterleben mit den Nebenwirkungen und Fatigue und was auch immer. Werden wir uns sicherlich gleich noch drüber unterhalten. Aber ich bin am Leben, ne? Und genieße eigentlich jeden Tag jetzt so, als wenn es der letzte wäre, weil es könnte auch der letzte sein. Also ein bisschen überspitzt gesagt, aber die Pille kann auch jeden Tag seine Wirkung, ich sag mal, aussetzen, weil der Krebs da einen Weg gefunden hat, wieder eine neue Mutation zu entwickeln und die Pille zu umgehen. Und dann muss eine neue Rehbiopsie stattfinden und man guckt dann, ob es dafür dann wieder ein Medikament gibt. Also eine große Unsicherheit, die ich möglichst versuche wegzudrücken.
Ja, da sind wir aber schon bei dem ganz wichtigen Punkt, glaube ich, der auch in deinen Folgen immer wieder durchblitzt, was so eine Diagnose macht mit der eigenen Perspektive aufs Leben und nach der Definition von Lebensqualität. Ne? Also das ist ja, was für viele chronisch kranke Menschen ein Thema ist, diese Dinge zu akzeptieren, das anzunehmen und zu verstehen, dass das Leben, was sie vorgeführt haben, jetzt eventuell so nicht mehr stattfinden kann oder eben mit Einschränkungen, je nachdem, von großen bis kleinen Einschränkungen. Und da können, glaube ich, viele von dir auch sich nochmal was abschneiden, weil das natürlich irgendwie eine wahnsinnige Geschichte ist, sich vorzustellen, okay, eigentlich haben die Ärzte mir gesagt, ich habe nur noch ein paar Monate und jetzt sind es 4 Jahre oder 5 fast, ne?
Nee, 4. Also im Oktober wären es 4. Genau, ja. Für mich selber unvorstellbar. Also wenn du das so erzählst, denke ich selber, wow, weil 4 sind auch nicht genug, ne?
Was ist denn genug?
Ja, was ist genug? Also 70 will ich auf jeden Fall werden. Also das ist so mein internes Ziel.
Das ist aber schon mal gut, weil das heißt an der Stelle ja, dass du von diesem Schockmoment quasi jetzt angefangen hast, groß zu denken. Und das finde ich zum Beispiel, finde ich immer ganz inspirierend, weil ja bei ganz vielen, und ich habe ja jetzt auch schon in dieser Bubble gelernt, wir wollen ja jetzt nicht irgendwelche Diagnosen klassifizieren oder sagen, das ist das Schlimmere, aber es ist natürlich das Schlimmere, wenn wir beide jetzt miteinander reden, weil das ist auch das, was ich meinen Kindern immer versucht habe zu erklären, als es sozusagen losging, dass meine Krankheit mich so derartig eingeschränkt hat, dass ich mein halbes Leben umkrempeln musste, hat das natürlich Auswirkungen auf meine Töchter gehabt, die zu dem Zeitpunkt auch noch ein bisschen kleiner waren. Und ich denen aber dann natürlich auch erklärt habe, ich werde an diesem Morbus Bechterew, an dieser Rheumaform, auch wenn da jetzt noch viele Dinge mit aufgeploppt sind, nach der Covid-Infektion und, was sich da alles noch so ergeben hat, ich werde daran nicht sterben. Ich kann damit mit Einschränkungen und einem Lebensstil, den man anpasst, kann ich theoretisch vielleicht auch 80 oder 90 Jahre alt werden. Natürlich immer noch andere Dinge, die passieren können. Das muss man jetzt vielleicht an der Stelle gar nicht unbedingt einordnen, aber ich tue es immer mal wieder. Richtig, einmal hier auf Holz. Das ist natürlich schon ein bisschen der Unterschied, finde ich immer wieder. Trotzdem habe ich eine Freundin, die den Brustkrebs überstanden hat, die immer sagt, ja, aber du bist jetzt aktuell für mich viel mehr eingeschränkt, als ich es jetzt bin mit meiner Krebserkrankung und der überstandenen Krebserkrankung an der Stelle. Und deswegen kommt man natürlich trotzdem so ein bisschen in so eine Klassifizierung. Aber ich bleibe dabei, eine lebensbedrohliche Diagnose ist für mich trotzdem nach wie vor die schlimmere. Denn, und das ist ja das, was wir eben auch schon jetzt, was du auch gesagt hast, das war ja eine lange Debatte, ist Krebs eine chronische Erkrankung? Also ich habe da mit meinem Vater auch schon mal lange drüber gesprochen, der ist Internist und Nierenfacharzt. Und der hat gesagt, dass diese Diskussion schon vor vielen Jahren anfing, wann ist sozusagen, gibt es eine Chronifizierung bei Krebs? Weil es gibt ja nun durchaus die, die geheilt sind und in Remission und wo man einfach sagt, da ist keine Palliativbehandlung notwendig. Und dann gibt es eben aber die, die ihr Leben lang mit Metastasen leben, die mit dies, das, jenem leben als Auswirkung. Und dann ist es eben doch chronisch. Und das finde ich ja an der Stelle immer wieder interessant, da auch sozusagen die Sicht von dir drauf, also sozusagen, was das an der Lebensqualität verändert hat, schon immer mit dem Wissen, ich brauche Medikation, sozusagen genau das, was du beschreibst, die eine Pille, die du einnimmst, was ist, wenn die irgendwann nicht mehr wirkt, gibt es dann die nächste, also was sozusagen dieses Chronifizierende in deinem Alltag so macht.
Ja, ich glaube, das Chronische ist tatsächlich die Pille. Also diese Behandlung, die ich habe, die ist ja tatsächlich tagtäglich gleich und muss fortgeführt werden. Ne? Mein Lebensgefühl, das ändert sich immer. Also ob ich das als chronisch ansehe oder akut, ich glaube, das ist eher Kopfsache. Also wenn ich dann denke, oh, jetzt zwickt das eine Metastase, wo muss ich sterben, dann hört das Chronische auf. Ne? Aber wenn ich den Alltag so beginne, dass morgens, wenn ich aufstehe, nicht allzu viel wehtut und es okay ist, dann fängt das Chronische irgendwie an, weil dann weißt du, okay, ich muss die Pillen, ich muss meinen Spaziergang machen, damit ich irgendwie in Gang komme und so weiter und so fort. Dann ist es ein chronisches Leiden, würde ich schon sagen. Aber wenn dann so dunkle Gedanken aufziehen, dann ist es natürlich die todbringende Krankheit. Ne? Dann hilft da nichts mehr, sich das irgendwie schön zu reden. Dann begreift man das sehr schnell. Und ich glaube, das erste Krankenhaus hat auch so ein bisschen Schuld daran, dass die Prognose gestellt haben und mir dann diese kurze Lebenszeit prognostiziert haben. Das hat so eine Spur hinterlassen, die ich irgendwie nicht wieder wegkriege. Ne? Da hilft auch wöchentliche Therapiesitzung nichts. Das ist wirklich eine Sache, ja, das kannst du nicht vergessen. Ne?
Nee, das glaube ich. Also das ist ja das, wir haben da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Du hast da auch schon mehrfach drüber gesprochen. Aber vielleicht willst du es uns noch mal kurz erzählen. Also die haben das sozusagen eine falsche Prognose aufgestellt oder wie ist es genau abgelaufen? Die haben gesagt, okay, Endstadium, damit können wir alle was anfangen. Und dann hast du dir eine Zweitmeinung, Drittmeinung geholt oder wie ist das abgelaufen?
Ja, es war so, dass da kannte ich ja den Unterschied noch nicht zwischen Onkologen und Chirurgen und alles, was es so in dieser Bubble dann gibt für Spezialisten. Es gibt ja tatsächlich bei Lungenkrebs und bei anderen Krebsarten sogar Spezialisten für die eine Mutation. Es gibt ja bei dir bestimmt auch für deine Form der Krankheit auch einen Spezialisten oder mehrere. Ja, und so war es auch. Also ich bin einfach, weil auf den Bildern, also ich war erst beim Orthopäden, weil ich monatelang Rückenschmerzen hatte. Und mein Hausarzt hat das getan, was er für richtig hielt. Und das war, keine Ahnung, alle 3-4 Wochen einrenken, spritzen und sogar dann gesagt, das wäre so Kopfsache. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, du, ich brauche jetzt aber unbedingt Überweisung zum Orthopäden. Ich will das irgendwie klären, weil das ist schon ein anderer Schmerz. Also es hat sich wirklich anders angefühlt als Rückenschmerzen. Dann habe ich diese Bilder bekommen, dann beim MRT und dann war auch gleich beim Orthopäden Schluss, weil der gesagt hat, ja, da ist unten, hast du irgendwie einen Bandscheibenvorfall höchstwahrscheinlich, aber du hast Schneegestöber auf der Lunge, also da vergiss jetzt erstmal den Rücken, kümmere dich erstmal um die Lunge. Ja, und dann bin ich zum Lungenfacharzt und der hat mich halt in eine Lungenklinik überwiesen. Aber es war natürlich nicht eine der Top 10 Kliniken in Deutschland, sondern es war halt eine Lungenfachklinik. Die haben dann erst eine Bronchoskopie gemacht, also eine Spiegelung der Lunge. Da hieß es erst, nö, da ist nichts, also alles gut, dann war ich ja schon erstmal irgendwie froh. Dann war Covid-Zeit, also Ausläufer von Covid. Da hieß es dann, ja, vielleicht ist auch eine abgeklungene Infektion. Ich hatte tatsächlich auch Covid, also passte das für mich auch. Also war ich gar nicht so sehr auf Krebs eingestellt. Und dann kam es dazu, dass die eine Probe vom Rippenfell nehmen wollten, um das wirklich künstlich auszuschließen oder einzuschließen.
Macht man das auch mit so einer Bronchoskopie oder mit was?
Nee, das macht man mit einer Watz. Ja, das ist eine Watz, das ist so videoattestierte OP, kommen so zwei Löcher, so ich sag mal zweimal so 2-Euro-Stücke groß an die Seite und dann wird praktisch, ja, ich sag mal, ohne große Narben, da sind zwar jetzt zwei Narben, aber kein großer Schnitt, wird dann ein Stück vom Rippenfell genommen und dann wirklich eine richtige Diagnostik durchgeführt in der Pathologie. Mein Pech war, und da habe ich auch vor Gericht den Vergleich praktisch gewonnen, dass der Chirurg gleich eine Pleurodese gemacht hat, also eine Verklebung von Rippenfell und Lungenfell, das man eigentlich erst macht, wenn es einen dauerhaften Pleuraerguss gibt und der einem das Atmen nicht ermöglicht. Bei mir war aber eine Atemnot und sowas vor der OP erkennbar. Also hat er eigenmächtig diese OP durchgeführt, was eigentlich nur so eine 5-vor-12 OP war. Und
warum hat er das gemacht? Hat er das begründet?
Ja, weil für ihn dieses Aussehen der Pleura nach Metastasen aussah. Hatte er auch recht, aber es war kein wiederkehrender Pleuraerguss da. Und für mich hat das jetzt folgende Nachteile. Einmal gibt es manche Studien, die das ausschließen, wenn man diese OP hat. Das ist so ein großer Nachteil. Und man kann auf den Bildern die Metastasen einzeln nicht mehr erkennen, weil das jetzt eine große Schwarte praktisch ist. Und das, was du auch kennst, ist so eine Art Steifigkeit. Also das ist ja jetzt normalerweise, glitschen diese beiden heute übereinander und erleichtern das Aus- und Einatmen. Ja, bei mir ist das jetzt so eine steife Schwarte und ist mit allen Faszien und sowas einfach verklebt. Ne? Das ist also wirklich immer anstrengend und ich muss Massagen und Physiotherapie machen und so weiter und so fort.
Und das sind auch die Dinge, die dir dann wehtun, so tatsächlich im Alltag,
auch,
ne?
Ja, okay. Das ist jetzt das Problem. Was tut mir denn weh? Die Pleurodese oder sind es die Metastasen? Ne? Das ist dann alles jetzt nicht so mehr so rausfindbar. Und dann hat er auf dem Freitag halt sich bei mir ans Bett gesetzt. Die Entourage, die fehlte. Also die ganzen Assistenzärzte kamen schon nicht mit. Und dann wusste ich schon, oh Gott, jetzt da kommt irgendwas nicht Gutes. Ja, und dann war das Pleurakarzinose. Und dann kamen so die Worte, also nicht nur von ihm, sondern auch von den Assistenzärzten an die Tage, dass sie praktisch gar nicht so richtig wissen, was sie mit mir machen wollen. Also der beste Satz, und den habe ich erst im Nachhinein kapiert, als ich dann in Heidelberg und so weiter war, dass er zu mir sagte, ja, wir können das operieren, aber ich glaube, das haben wir erst einmal gemacht. ja.
Jackpot, Nils, hä?
Genau. Wo die anderen Ärzte dann in Heidelberg und Köln und so, wo ich jetzt behandelt werde, dann sagten, nee, die Pleurodese, das fassen wir nicht mehr an. Ne? Das ist ja alles verklebt. Da braucht nur ein Fitzig hier noch übrig bleiben, was wir nicht wegkriegen. Und dann haben wir den Krebs praktisch ja immer noch in dir. Und du musst dir das so vorstellen, die Pleura ist dann wie so eine Wurstpelle, die so auf so einer Weißwurst ist. Und wenn die dann mit der Wurst jetzt verklebt ist, ja, das ist ein Riesenakt. Ne? Da musst du praktisch den ganzen Brustkorb aufmachen und das ist also nicht schön. Ne?
Klingt alles gar nicht.
Nee, klingt nicht gut. Und das ist auch, das sage ich auch immer wieder, wenn ich irgendwo zu Gast bin, diese Freitagnacht, also den Kämpfer oder wie auch immer du das jetzt willst, dieses Mindset, was ich jetzt habe, das hatte ich in der Freitagnacht nicht. Also da war das so eine Waage zwischen, ich springe aus dem Fenster und ich gehe weiter, ne? Weil ich
aber
ja auch
das ist
natürlich
auch das, worum es immer geht, finde ich. Also dass man das auch zulässt, dass es diese Phasen bitte bei jedem geben darf, ne? Also
ja, wäre ja auch immer gelogen.
weil es gibt ja immer wieder diese Hanswürstchens, die dir dann irgendwie erzählen, es hat alles so mit deinem Mindset zu tun und guck doch mal, wie positiv du sein kannst. Wo ich denke, ja, das kann ich. Und es gibt Menschen, die können das besser und es gibt Menschen, die können es schlechter. Aber auch ich sitze da, wenn ich nur versteift bin und da ist keine todbringende Diagnose oder Erkrankung, sondern ich sitze auch manchmal da, wenn ich nicht aufstehen kann und mein Mann mir zur Toilette helfen muss und heule. So, und ich filme mich dann dabei nicht. Das machen andere dann. Davon hatten wir es gerade schon.
Das mögen wir beide ja nicht. Ja.
Genau, nee, das mache ich nicht. Also ich habe auch diesen Impuls tatsächlich nicht. Wenn ich weine, dann weine ich und dann ist mein Handy
nicht
in
der Nähe. Lass die Kamera weg.
Genau. So, also wie gesagt, no shame für die anderen, die es tun. Aber ich habe diesen Impuls nicht. Aber das meine ich, es geht auch, glaube ich, immer wieder darum, auch wenn es immer heißt, ja, Krankheit ist Einstellungssache und so weiter. Ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu sagen, es muss diese Phasen auch geben. Man muss auch durchs tiefe Tal, um wieder rauszukommen. Und alles andere wäre echt schräg, wenn du mir jetzt sagen würdest, nee, also an dem Tag war ich schon wieder, das schaffe ich. Also wäre krass, finde ich.
Genau, ja, ist auch, du, ich hatte ja auch, keiner hat gedacht, dass ich wirklich krank bin. Also die Schwestern, die kamen dann wirklich die Tage vorher, wo ich da lag, dann auch ins Zimmer und so, ach ja, und drüben, oh Gott, und die anderen sind ja alle, ne? Die liefen ja da mit Sauerstoffflaschen rum und waren wirklich in einem akuten palliativen Zustand, den du auch gesehen hast. Können wir vielleicht ja nachher ansprechen, weil bei uns beiden sieht man es nicht. Das ist ja auch ein Nachteil von uns, das ist also für uns.
Ist ein Nachteil, tatsächlich.
Es ist ein Nachteil für uns. Ja, aber da habe ich tatsächlich dann gedacht, oh Gott, die Schwester hat dir noch erzählt, ja, das ist, als ob man ertrinkt. Also wenn der Pleuragus dann die Lunge, ich sag mal, verdrängt und du kriegst weder Luft noch, es kommt Sauerstoff ins Blut. Ja, da habe ich natürlich gesagt, okay, ich habe eh nicht mehr lange Zeit, also keine Ahnung, was ich mache jetzt. Ne? Also springe ich aus dem Fenster oder haue ich alles Geld an einem Tag auf den Kopf und springe dann vor den Zug. Also das waren wirklich so Gedanken, wo man dachte, das ist ja irgendwie, also man soll sich da Hilfe suchen, da muss man, glaube ich, nochmal drauf hinweisen, wenn man solche Gedanken hat. Ich hatte ja Gott sei Dank damals noch eine Freundin, mit der ich zusammen war. Und der habe ich das auch erstmal nur erzählt und meinem besten Kumpel, weil meine Mama auch ein Jahr vorher ihren Mann verloren hat an Krebs und das war irgendwie alles viel zu viel. Und den nächsten Tag habe ich aber tatsächlich dieses Mindset schon gehabt. Da habe ich gedacht, also irgendwie der Arzt, kommt mir alles komisch vor, guck mal lieber, dass du irgendwie eine Zweitmeinung kriegst. Und da habe ich gleich die Patientenakte digitalisiert. Die Sekretärin von ihm wollte dann noch Kopiergeld haben, die wollte ich eigentlich gar nicht rausrücken. Und ja, aber irgendwie war es alles auch weiter.
Datenschutz.
Ja, es wurde weiter strange. Also, ne, es wurde, und da mein Kampfgeist wurde dadurch mehr. Ne? Also, ja. Und ich muss auch sagen, ich habe irgendwie, keine Ahnung, 8 Ärzte oder 10 Ärzte angefragt. Und davon haben ja auch 6 oder 7 abgesagt. Ne? Also da vielleicht auch an die Zuhörer nicht aufgeben. Wie gesagt, dann kam meine behandelte Ärztin, die ich heute noch habe, aus Georgsmarienhütte. Danach dann Heidelberg und Köln, wo ich auch noch in Behandlung bin heute, kam dann als Zweitmeinung dazu. Und die haben das alles mal so ein bisschen aufgeräumt. Ne? Also die haben dann gesagt, ja, wenn du zu uns kommst, musst du ein PET-CT haben. Das hatte ich vorher gar nicht. Ja, und du brauchst diese molekulare Testung. Und die war auch noch nicht fertig. Die haben dann da angerufen und gesagt, so, jetzt, wir haben hier Herrn Glaub gesitzen. Macht mal ein bisschen zu, weil das ist hier jetzt ernst. Und all diese Dinge, ne, die haben mir erst erzählt, was jetzt kommt, was passiert, was für Möglichkeiten gibt, die ich in dem ersten Krankenhaus gar nicht hatte. Da war es ja so, ja, keine Ahnung, also regeln Sie Ihre Dinge und ihr wolltet doch einen Urlaub, könnt ja nochmal einen Urlaub fahren, ne? So, das war alles, was wir da hatten. Und das hat sich dann wesentlich verbessert. Ich bin dann auch in eine Studie gekommen. Also all das, was man so als perfekten Weg so hört oder manchmal aufgezeigt bekommen, habe ich dann erst bekommen. Also mein erster Weg war wirklich, aber du weißt es ja nicht. Also du willst ja eigentlich nur deine Probe, die irgendwie sagt, was du jetzt wirklich hast. Ich hätte mich aber tatsächlich vorher nicht so drängen lassen. Aber ja, es hieß ja, du musst das schnell abklären, was ist da? Und du denkst ja auch, hier das Klinikum ist gleich. Ne, du denkst, ja klar, gut, haben die in Heidelberg vielleicht ein Krebsforschungszentrum, dass die Unterschiede so krass zwischen den Krankenhäusern sein können, das hätte ich als Normalbürger damals nicht geglaubt. Ne? Also
glaube, es geht an der Stelle immer wieder um das Thema, was hier auch immer wieder aufploppt, dass bis zu dem Zeitpunkt du sozusagen mit deiner Gesundheit im normalen Fahrwasser unterwegs bist. Mal vielleicht hast du dir einen Fuß gebrochen oder du hast mal, weiß ich nicht, eine heftige Grippe. Dann sind wir alle irgendwann mal mit Covid beehrt worden. Da hat man dann schon ein bisschen ein anderes Thema über Gesundheit zu sprechen in der Pandemie gelernt. Also wir sind da, glaube ich, die Pandemie hat einiges verändert. Unser Gesicht auf Krankheit und auf Gesundheit. Und dann kommt aber halt eben genau das, was du ja jetzt auch beschreibst, eben die fehlende Gesundheitskompetenz, die man aber erst entwickelt, wenn man an etwas erkrankt. Und ob es Krebs ist oder Rheuma oder Migräne oder Long-Covid, erst dann fängst du an, dich damit zu befassen. Warum solltest du als junger Mensch mit 38, 39 dir groß Gedanken darüber machen, ob es verschiedene Krebskliniken in Deutschland gibt? Also weißt du, das ist ja
voll nicht, ja?
Eben, du bist nicht betroffen. Das heißt, in dem Moment kommst du in ein Fahrwasser, wo du dich nicht auskennen kannst. Und das ist aber zum Beispiel was ich ja immer wieder sage, das sind so Themen Prävention, Gesundheitskompetenz, sind Dinge, die wir in unserer Gesellschaft mehr erlernen müssen, auch wenn wir nicht krank sind. Also genauso was wie Medienkompetenz in Schulen unbedingt bei Kindern schon bitte ab der 5. Klasse gelehrt werden sollte, damit wir in der Lage sind, KI und Fake News irgendwie einigermaßen gut einordnen zu können, sollte es auch ein bisschen vielleicht um gesunden Lebensstil, Ernährung, solche Dinge auch schon mal etwas früher geben, als bevor man sozusagen ein TikTok-Video öffnet über 5 Dinge, die du wissen musst, über deine Gesundheit. Und das ist, glaube ich, das, worum es immer wieder geht, auch in der Lage zu sein, und das ist das, was ich auch immer hier versuche mitzugeben, rauszufinden, okay, ich fühle jetzt hier eine Situation, und das ist, da bist du jetzt ein sehr gutes Beispiel, finde ich, Best Practice an der Stelle, dass du irgendwie gespürt hast, da stimmt was nicht. Also hast dich auf dein Bauchgefühl verlassen und hast gesagt, ich möchte eine zweite Meinung haben. Und auch wenn man ein besseres Bauchgefühl, also wenn man sich vielleicht gar nicht jetzt unbedingt da schlecht gefühlt hätte in so einer Situation, hat man trotzdem ein Recht auf eine zweite Meinung. Ne? Und gerade bei großen Beschwerden und Themen und dann eventuell merkwürdigen und schrägen oder ganz furchtbaren Diagnosen ist es das gute Recht eines Patienten, einer Patientin zu sagen, ich möchte eine Zweitmeinung haben und ich möchte vielleicht auch Thema Shared Decision Making mit einbezogen werden in die verschiedenen Überlegungen und Therapien. Und ich sage immer wieder, Shared Decision Making funktioniert nur, wenn der Patient einigermaßen aufgeklärt wurde oder in der Lage ist, die Dinge selbst einzuordnen. Weil eine Chemotherapie bei einem heftigen Krebs dann abzulehnen, weil man sich selbst für so empowered hält, ist vielleicht auch nochmal eine andere Thematik. Ja, ich habe beschlossen, lieber nur Paprika zu essen. Damit kriege ich meinen Krebs in den Griff. Ja, go for it. Auf Wiedersehen. Aber darum, glaube ich, geht es an ganz vielen Stellen, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen müssen, mit denen wir sonst im Alltag nicht wenig zu tun hatten bis zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen sind solche Geschichten, wie du sie erlebst, in der Heftigkeit furchtbar, natürlich für dich, aber für andere natürlich gut zu sehen, wie es dann auch laufen kann.
Ja, genau. Und so ein bisschen, man hat ja dann 1, 2, 3 Tage, die hat man ja, um wirklich zu schauen, ist das wirklich jetzt die richtige Chemo oder ist das jetzt das Richtige? Also das denke ich, so ein bisschen mal irgendwo eine Online-Zweitmeinung zu holen. In den meisten Fällen ist das, glaube ich, möglich. Also es gibt natürlich auch Fälle, wo da muss sofort akut irgendwas passieren. Aber bei mir damals, ich hätte noch die 1, 2, 3 Tage gehabt, um mal eben zu gucken, ist das jetzt wirklich nötig, dass wir da eine OP machen oder wie können wir das irgendwie anders lösen? Naja, aber das sind auch so Dinge, die ich mir irgendwie auf die Fahne schreibe, du darfst nichts bereuen, ne? Also das war gestern, ist auch egal, wie ich die Krankheit bekommen habe. Jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir sie wieder weg oder wie kriegen wir sie in Schach gehalten, damit ich praktisch weiterleben kann. Also mich interessieren eigentlich nur noch Zukunftsdinge und keine Dinge mehr, die in der Vergangenheit gelaufen sind. Ne?
Ja, ähnlich wie diese Schuldthematik, die da immer ist, ne? Die irgendwie bei jedem Jahr so immer mal wieder, glaube ich, auch mitschwingt. Also das ist das, was ich auch hier vor 2 Folgen besprochen habe, dass ich manchmal auch denke, wenn ich auf meinen gesunden Lebensstil pfeife und sage, okay, ich trinke heute Abend Alkohol, obwohl ich eigentlich natürlich weiß, wie jeder Mensch übrigens, dass das für niemanden gut ist.
Ja, klar.
Dass ich dann tatsächlich hinterher da sitze und denke, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie in 2 Tagen irgendwie plötzlich darauf reagiere, also ich habe noch nie einen tatsächlichen Zusammenhang zwischen meinem Rheuma und 3 Gläsern Weißwein sehen können. Aber also gibt es ja auch Menschen, die das beschreiben, die dann sagen, ich kriege sofort einen Schub, wenn ich nur ein Glas Sekt trinke.
Ja, aber dann lassen sie es meistens auch.
Eben, ich wollte gerade sagen, die Leute lassen es dann auch und ich lasse dafür sehr viel andere Dinge weg, weil ich mal denke, ach, so in geselliger Runde möchte ich gerne, ich meine, ich wohne in Mainz, da wird sofort jedem Sonnenstrahl wird die Weinschorle rausgepackt, an jeder Ecke. Das wäre irgendwie sehr, sehr traurig. Und trotzdem glaube ich, dass ich deswegen besser damit fahre, sehr viel weniger Süßigkeiten und Kuchen und solche Dinge zu essen. Das ist dann halt mein Verzicht. Aber das meine ich, dieses Gefühl von Schuld habe ich natürlich dann trotzdem, gerade eben dann immer wieder auch in der Kommunikation mit meiner Familie, dass ich denke, ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwann das Gefühl haben, oh, am Freitag hat die Mama sich mal wieder gut gehen lassen und Montag liegt sie wieder da nieder und wir müssen jetzt für sie kochen und einkaufen gehen, weil sie sich nicht rühren kann. Also das sind ja schon so im Kleinen die Schuldfragen. Deswegen finde ich das schön, wie du es sagst, nichts bereuen. Jetzt nicht darüber nachdenken, wie habe ich diese Krankheit vielleicht bekommen, sondern wie geht es jetzt nach vorne? Also was können wir in die Zukunft gucken?
Die Schuldfrage stellt sich bei mir auch eigentlich überhaupt nicht. Also die habe ich mir noch nie gestellt, weil ich habe mal mit 14 auf dem Schulhof geraucht, aber ansonsten nie. Also ich habe mir nie Zigaretten gekauft und da irgendwie jahrelang geraucht. Also bei mir ist es einfach diese BRCA-Keimermutation. Ich hatte BRCA und vielleicht kannst du dich erinnern, dass Angelina Jolie hat sich ja auch die Brüste entfernen lassen mit BRCA1. Ähnliche Keimermutationen. Damals haben doch alle gesagt, oh, wieso hat sie das gemacht? Ein Riesenskandal. Und ja, warum hat sie es gemacht? Keine Ahnung, 90% vor ihrem 35. Lebensjahr Brustkrebs bekommen, wenn sie diese Keimermutation haben wie ich. Oder Eierstockkrebs oder Prostata, was alles dadurch entstehen kann. Es ist einfach, du kriegst einfach höchstwahrscheinlicher Krebs mit dieser Keimermutation. Und ich habe jetzt statt Brustkrebs habe ich halt Lungenkrebs bekommen, nachweislich. Und ja, trotzdem nützt es mir jetzt nichts. Jetzt habe ich's. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir da die ich sag mal, immer irgendwie up to date bleiben. Aber ich kann es nicht eintauschen, ne? Also ich würde es auch lieber gegen den Bandscheibenvorfall, den ich habe, eintauschen. Aber wahrscheinlich hätte es mich aber nicht zum Podcast machen gebracht. Ne? Also es entstehen immer Sachen und neue Dinge und ich gehe dann einfach durch die Türen, die sich da öffnen. Und das Einzige, die Problematik ist, ich muss die Tür aussuchen, die ich öffne. Aber das bleibt, das hatte ich vorher im Leben auch. Ne?
Ja, und ich glaube, es ist eben eine sehr, sehr hilfreiche Sicht auch für andere, wie du es jetzt gerade beschreibst, dass es jetzt eben so ist und dass wir jetzt auch nicht mehr viel daran ändern können. Wir können nur gucken, dass wir irgendwie das Bestmögliche an Behandlungsteams, an Medikationen, an die einfach den Stand der Medizin, der Forschung nutzen und sagen, jetzt gerade ist das der Weg und es kann auch sein, dass es sich in 5 Jahren verändert und dass du in 5 Jahren vielleicht nur noch einmal in der Woche eine Pille nehmen musst, weil wir am Stand der Medizin schon wieder so viel weiter sind und sich die Dinge wieder so gut entwickelt haben. Und da muss man ja auch immer wieder sagen, also ich habe diese Gespräche auch immer wieder mit Menschen, die dann erfahren, dass ich mir alle 2 Wochen, früher war es einmal wöchentlich, eine Spritze setze, um einen Entzündungswert einfach dauerhaft zu deckeln. Das mache ich jetzt seit 6 Jahren. Ich fahre damit sehr gut. Ich habe extrem an Lebensqualität zurückgewonnen durch diese Medikation. Und natürlich ist es für viele Leute so, dass die sagen, oh, das sind doch Immunsuppressiva. Übrigens auch nicht mehr in der Form, wie wir es noch von früher kennen. Und trotzdem gibt es immer diese geilen Sprüche, oh, ich könnte das ja nicht. Wo ich mir denke, aha. Und was ist die Alternative?
Ja. Wenn deine Lebensqualität sich dadurch verbessert, dann mach es, ne?
Ja.
Du sagst ein gutes Beispiel. Es gibt Leute, auch in meinem Freundeskreis, die kriegen seit 7, 8 Jahren dasselbe Herzmedikament verschrieben, holen sich jede Woche oder einmal im Monat dieses Rezept ab. Aber dann stell denen mal die Frage, hast du dich schon mal erkundigt bei deinem Arzt, ob es da was Neues gibt, vielleicht mit weniger Nebenwirkungen? Da sagen alle nein.
Die Geschichten kenne ich auch, also auch von Menschen, die Antidepressiva ihr halbes Leben nehmen und dann gibt es da ja auch jetzt große Entwicklungen und bestimmt Veränderungen in der Medikation, wo es aber auch Leute gibt, die sagen, nein, ich fahre damit so gut, ich sehe keinen Grund, das jetzt abzusetzen.
Ja
gut,
das auch, ja.
Ne? So, also das gibt es auch, was ich immer wieder interessant finde und natürlich gibt es auch die immer gegen die Pharmaindustrie sind und die immer sagen, ah, Medikamente sind grundsätzlich böse und das Medikament macht dich noch viel kränker, als du bist, wo ich denke, nee, also in Nils Fall, glaube ich, ist es nicht so.
Deswegen habe ich auch da eine ganz andere Meinung zu. Ne? Also ich sage immer Forschung. Ich will ja natürlich, dass es für meine Pille den Nachfolger gibt, damit ich weiterleben kann. Bei mir ist das einfach Lust aufs Leben. Ne? Also ich
das ist eine ganz einfache Rechnung.
Ja, genau. Pille weg, Nils weg. Ja.
Ja, finde ich, also, ist so. Und das, aber deswegen sind diese Geschichten so wichtig, dass man die erzählt, weil es natürlich einfach immer wieder auch Menschen gibt, die sagen, ja, ja, das und das ist ja nur weil, und also ganz merkwürdige, also von Schwurbelei bis kompletter Verschwörungstheorie, wissen wir, ist alles dabei, hat die Pandemie auch viel Unrat ausgekippt in unserer Gesellschaft, leider Gottes. Und deswegen ist es, glaube ich, an der Stelle eine wichtige, dass es in deinem Fall, würde ich jetzt mal so von außen sagen, sehr damit zu tun hat, dass du eine positive Haltung sehr recht früh entwickelt hast. Und dann wurde dir mit deinem eigenen Engagement, sich nochmal weiter zu erkundigen, nochmal eine Zweit- und eine Drittmeinung einzuholen, also Köln und Heidelberg noch mit hinzuzuziehen, ist ein Behandlungsplan entstanden, der zeigt, es ist eine Mischung aus Medikation und Mindset. Ich mag das Wort Mindset eigentlich nicht, aber an der Stelle passt es sehr, sehr gut.
Ich war früher schon Optimist, das muss ich dazu sagen. Also,
war ich auch.
Ich sage immer, mein früheren Leben, ja, es war absolut, ne, es geht immer, es geht alles. Und wenn es halt nicht geht, dann war es halt nicht. Ne? Ich habe auch nie bei Monopoly früher das Spielbrett weggeschubst, wenn ich verloren habe, sondern ja, das ist halt ein Spiel. Und ja, was machen wir nu? Also das war, hat mich nie interessiert. Und ich glaube, dieser Berufsoptimismus, der ist auch jetzt bei der Krankheit geblieben. Also ich denke immer eher, ja, wenn es zurückkommt, ja, dann kümmern wir uns darum. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal ums Leben. Oder? Wir gucken, was gibt Schönes. Und wenn er zurückkommt, dann ja, geht das Spiel wieder von Neuem los. Ne?
Ja, und wie gesagt, also ich glaube schon auch, dass das, da hängt wieder was anderes drin, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich komme aus einer Familie, in dem gibt es zwei, also ich habe eine Schwester, und es gab bei uns immer diese Verteilung, dass mein Vater und ich immer so die lustigen Optimisten waren. Und manchmal war es auch schon so, dass meine Mutter daran fast schon gescheitert ist in Urlauben. Es regnete und regnete und man fand das Restaurant nicht und alle vier gefühlt am Verhungern. Und trotzdem sagt mein Vater, ach Mensch, doch schick, oder?
Ja. So.
Und dann sagte meine Mutter, genau dieses Gefühl so, es ist vielleicht auch einfach mal nicht alles toll. Ist das? Und dann noch nein, wir finden schon was. Und bei mir ist es auch so, nee, das wird schon irgendwie. Und trotzdem, glaube ich, geht es aber hier ja um was. Es gibt Menschen, die haben das nicht in sich. Und das ist, wie du gerade sagst, Berufsoptimist. Und schon vorher gab es diese Seite an dir. Und bei mir ist das definitiv auch so. Ich habe zum Beispiel einen Mann, der sehr viel pessimistischer und sehr viel ängstlicher ist. Ich bin ein sehr furchtloser Mensch. Ich lasse mich auf sehr viele Dinge ein. Ich probiere sehr viel aus. Und ich glaube, es gibt auch einfach dann leider noch in unserer Position so einen Punkt. Mir fehlt manchmal wirklich empathisch der Gedankengang, den so ein Pessimist hat. Also es gibt so Situationen, wo ich meinen Mann beobachte, wo ich schon jetzt, also wir sind jetzt fast 18 Jahre zusammen, ich kenne jetzt diese Gedankengänge, ich weiß jetzt, was der sich jetzt gerade für Worst-Case-Szenarien ausmalt. Und dann beobachte ich mich immer und denke, keinen dieser Gedanken habe ich bisher gehabt.
Also ich will das auch nicht haben. Also ich bin da sehr froh drüber. Und bei uns gab es die Geschichten auch. Also mein Opa war genauso wie ich. Ich bin bei meinen Großeltern größtenteils groß geworden. Und das war genauso, wie du das beschrieben hast. Also im Urlaub, das Restaurant war rappelvoll. Also so, meine Oma, die wäre fast umgedreht, sage ich mal so. Und mein Opa hat gesagt, wir sind Familie so und so. Natürlich gehen wir da rein und fragen, ob wir einen Tisch kriegen. Ne? Und haben wir auch fast zu 99% immer gekriegt. Also das, ja, ne, also das, wenn jemand, das kennst du vielleicht auch. Und das finde ich halt nicht gut, wenn Leute, ich sag mal, vor diesem Restaurant umdrehen und sagen, ach nee, das ist sowieso voll. Ja, wieso? Hast du gefragt? Nee, habe ich nicht. Ja, dann weißt du es auch nicht. Ja, wenn jemand sagt, ja, ich kriege in Köln keinen Termin, hätte ich so gesprochen damals, ja, dann was wäre denn aus mir geworden, ne? Und ich glaube, Mentalität.
Genau das ist es. Also ich habe schon auch immer das Gefühl, dass es für mich wichtig ist, die Dinge auch zu probieren. Also dass ich mir das sozusagen quasi wie selber schuldig bin. Fragen kostet nichts. Also wie dein Opa sagt, ich gehe einfach hin und frage, und wenn es halt nicht geht, und er sagt, in 2 Stunden ist erst ein Tisch frei, dann überlegen wir uns, gehen wir doch woanders hin, weil da haben wir dann doch ein bisschen zu viel Hunger. Ja. Genauso ist es aber eben auch mit diesen ganzen Themen, wo ich dann genau das hier wieder Medikation, wo es dann damals hieß, ja, probieren wir jetzt mal ein Biologikum aus. Das erste Biologikum, was ich 2020 gespritzt habe, hatte Nebenwirkungen sondergleichen. Ich habe mich 3 Tage lang am Stück übergeben. Ich hatte Zahnweh, mir ist ein Fingernagel ausgefallen. Also so schlimm waren diese diese Nebenwirkungen. Ja. Mir sagte dann auch eine in so einem Forum, das war das erste Forum, in dem ich mich irgendwie mal so rumgetrieben habe, die sagte auch, ja, das ist wie bei so einer Chemotherapie, dann hat man plötzlich eine trockene Zunge und dies, das, jenes. Und ich war auch schon so, Gott, das will ich eigentlich alles nicht. Dann haben wir das abgesetzt und ich habe aber trotzdem natürlich das nächste wieder ausprobiert, was ich dann fast 5 Jahre gespritzt habe. So, und ich habe immer das Gefühl, ich muss diese Dinge mit meinem Werkzeugkastenprinzip, ich immer sage, also habe ich Kopfweh, mache ich dies, das,
witzig,
jenes. Und dieser Werkzeugkasten ist wichtig für mich, weil dann kann ich hinterher sagen, ich habe es versucht. Und es kann trotzdem passieren, dass ich damit scheitere. Also das heißt nicht, dass das immer alles gut ausgeht, aber ich habe es versucht.
Ja. Ja, Helena, das ist ganz ulkig. Also ich habe ja schon gemerkt, dass wir in Grenzach, dass wir gut zusammen ticken. Aber diesen Werkzeugkasten beschreibe ich im Privaten auch immer. Also ich mache das auch tatsächlich wie ein Werkzeugkasten und lege meine Werkzeuge bereit und probiere auch alles aus. Also ich habe auch, keine Ahnung, in den ersten Folgen auch davon berichtet, wie ich zum Wunderheiler gegangen bin, weil eine Freundin das unbedingt empfehlen wollte. Also musst du hin.
Ja.
Und ich dann irgendwie so an zwei Metallstäben angefasst habe, wie so eine Wünschelrute. Und damit hat er dann durchgemessen, welche Organe alle bei mir schlecht sind und welche gut sind. Ne? Also modernste Diagnostik.
Und was, hatte er recht?
Nein, Quatsch, ich bin danach nie wieder hingegangen. Okay. Natürlich, er wollte erst kein Geld, danach wollte er doch eine große Spende haben. Und es war also sehr, sehr lustig für mich auch. Ich bin eigentlich früher mal Elektrotechniker gewesen und war natürlich dieses Plus-Minus-Kabel, was da dran hing, sah mir nicht so sehr nach Diagnostik aus. Es war einfach witzig. Aber ich probiere es aus, ne? Und meine Heilpraktikerin, die habe ich noch heute, da gehe ich einmal die Woche hin zur Akupunktur, weil es mir hilft, ne? Und ich gehe die Wege erstmal alle, ich guck da rein, mach die Tür auf und wenn es mir nicht gefällt, dann gebe ich auch zu, ja, das war nix. Ja, und zu dem Wunderheiler bin ich dann natürlich nicht gegangen, ne? Also nicht nochmal. Aber ich habe es ausprobiert und dann ist auch gut, ne? Und viele sagen halt, nee, mach ich nicht. Und bei mir, also nach Heidelberg ist 7 Stunden, ne? Aber es hat sich gelohnt.
Ja, aber das meine ich, ist glaube ich, so ein bisschen da die Offenheit, das ist ja auch ein Thema grundsätzlich, weil du jetzt Akupunktur angesprochen hast, gibt es ja auch ganz viele, die das sofort ablehnen würden und sagen würden, ich weiß auch nicht, was das soll. Also ich habe da mal ein gutes Beispiel. Ich hatte einen Freund, der hatte so ein nervös bedingtes Augenzucken. Also der hat geschlafen und das Augenlid hat die ganze Zeit gezuckt. Also es hat einfach durchgängig, hat dieses Augenlid wie so geflattert. Und ich habe ihm dann immer gesagt, ja, kannst du ja mal zu meiner Akupunkteurin gehen, wo ich wirklich mein ganzes Leben hingegangen bin. Ich habe mit 2 sehr schlimme Neurodermitis entwickelt. Meine Mutter hat alles Mögliche ausprobiert. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen, warum mein Werkzeugkasten so entstanden ist, weil meine Mutter auch wirklich alle Dinge ausprobiert hat. Damals war das alles noch ganz merkwürdig, weil ich hatte über 50 Nadeln am Körper. Heute sagt man ja eher, mehr als 12 macht man gar nicht. Da war ich 6 Jahre alt und wurde akupunktiert. Das muss der absolute Horror gewesen sein mit so einem kleinen Kind und diese Nadeln im Körper. Ich weiß auch noch, ich habe wahnsinnig viel Geschenke immer bekommen zur Belohnung hinterher. Larinas, ich erinnere mich noch genau.
Herrlich.
Und dann, wie gesagt, bei dieser Heilpraktikerin bin ich noch vor, wann war ich das letzte Mal bei ihr? Vor 2 Jahren, glaube ich. Die hat dann bei meinem damaligen Freund eine Nadel gesetzt und das Augenzucken war weg.
Ja,
und das sind genau diese Dinge. Also wir heilen keinen Krebs damit, aber zum Beispiel Nebenhöhlenentzündung, die ich sehr oft hatte, als unsere Kinder klein waren, hat die auch 2 Nadeln in die Stirn und noch irgendwo woanders gesetzt und ich bin aus dieser Praxis rausgegangen und konnte wieder atmen. Also es gibt schon Dinge, wo eine Akupunktur wahnsinnig hilfreich ist und die einfach sozusagen Symptome lindern kann. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie mein Rheuma heilt mit 3 Nadeln, aber begleitend sind solche Therapien wahnsinnig hilfreich. Und da gibt es ja auch die Leute, die sagen, das ist alles Geldmacherei. Ja, natürlich kostet das Geld und es kostet Zeit und Aufwand. Aber eine gewisse Offenheit diesen Dingen gegenüber kann schon auch was helfen, würde ich sagen.
Definitiv. Also das ist auch nicht nur die Akupunktur. Wir machen dann vorher auch irgendwie so eine gute Dreiviertelstunde so ein Reflexionsgespräch, sage ich mal, ne? Was mir auch sehr hilft, da mal so andere Meinungen dann reinzubekommen. Und wenn du mit den Nadeln da liegst und dann wirklich, ich sag mal, zu so meditativen Musik Das ist so eine, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde, die ich mir sonst nicht nehme, aber da nehme ich sie mir, ne? Und das sind alles kleine Puzzleteile, die ich mache. Und vielleicht ist das eine Puzzleteil wichtiger, das andere unwichtiger. Aber ja, irgendwas mache ich ja richtig nach 4 Jahren, ne? Also so denke ich da auch immer.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, es ist an der Stelle immer wieder sehr individuell. Also der eine braucht dies, der andere braucht jenes. Es gibt ja auch Menschen, die viel besser mit ihren Pausen und ihren, auch blödes Wort, aber passend Me-Time umgehen, ne? Also also ich finde zum Beispiel auch, mittlerweile weiß ich, für mich ist Me-Time nicht zwingend, in einem Spa-Hotel viel Geld auszugeben oder auf dem Pool zu glotzen, sondern dass für mich auch Me-Time sein kann, einen Abend, wenn die Kinder im Bett sind, einen Besuch zu haben, mich nicht unterhalten zu müssen, einen Podcast zu hören oder zu meinem Sport zu gehen mit Noise-Canceling-Kopfhörern durchs Fitnessstudio. Finden viele ganz furchtbar. Ich finde es großartig. Niemand will was von mir. Ich kann meinen eigenen Rhythmus machen. Was ich jetzt als nächstes mache, mache ich Arme, Beine, mache ich Bizeps, keine Ahnung, zuerst oder doch nur rudern. Das sind so Dinge, die andere gehen gern spazieren oder laufen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Jeder muss da seinen Weg finden, wo sich diese Zeit nimmt, wie du sagst, dann liegst du da, dass jetzt irgendwie dann da irgendeine Meditationsmusik läuft. Hätte ich früher auch nicht gedacht, dass mir das was gibt. Aber also ich merke auch, dass das sind so Kleinigkeiten, die man sich dann so gönnt. Und ich habe zum Beispiel vor kurzem so eine LED-Maske zugeschickt bekommen für bessere Haut und Anti-Rötungen. Ich habe keine Ahnung, ob diese Dinge tatsächlich funktionieren. Ja. Keine Empfehlung, ist auch kein bezahlter Content an der Stelle. Aber was ich entscheidend finde, ich setze dieses Ding auf und ich liege einfach eine Viertelstunde auf dem Sofa. So.
Ja.
Und das hätte ich mir vielleicht sonst nicht gegönnt. Weil sonst hätte ich wieder gedacht, ich kann mit den Kindern jetzt noch irgendwie einen Film gucken, aber währenddessen muss ich noch ein bisschen Wäsche falten oder noch ein bisschen Insta machen und so. Nö, ist der, genau. Und da, ich habe einfach 15 Minuten dieses Ding auf. Ich glaube, Schaden tut's mir nicht. Ob es wirklich was mit meiner Haut macht, weiß ich nicht. Aber es geht um diese 15 Minuten. Und die sind auch schon was wert.
Viertelstunde Ruhe hast du, ja. Ja, genau. So. Ja, also ich denke auch. Also mach das, was dir gut tut.
Eben. Und ich glaube aber, das ist so ein bisschen dieses Grundproblem, was die Menschen mit Erkrankungen dann immer haben, dass es sofort sichtbar wirksam sein muss und dass man sofort denkt, ja, wenn ich mir diese Zeit gönne, muss es ja unbedingt gleich einen großen Nutzen haben und wird vielleicht so ein bisschen außer Acht gelassen, dass gewisse Dinge schon einen Nutzen haben, nur weil es ja eine gewisse Form von Ruhe und Konzentration mit sich bringt. Ne? Also es ist ja immer dieses, was wir vorhin auch hatten, die Thematik mit der Sichtbarkeit. Ne? Also wenn man dich sieht, denkt man nicht, dass du schwer krank bist. Ne? So. Und bei mir ist es genau dasselbe. Ich meine, dieser Spruch, der begleitet mich ja auch durch über 40 Podcast-Folgen, immer dieses, du siehst nicht krank aus, wo ich dann immer sage, ja, also mein Gag ist ja immer, ja, ich bin krank und nicht hässlich. Aber den verstehen natürlich viele dann auch schon wieder als Affront. Aber ich glaube, was das andere ist, was du vorhin sagtest, es wird zum Nachteil, weil die Menschen deine Krankheit nicht sehen, einen gebrochenen Arm oder in meinem Fall wäre es der Wundrücken bei einem Morbus Bechterew, könnte es ja auch passieren, dass alle meine Wirbel zusammenwachsen und ich mich gar nicht mehr rühren kann. Das wäre dann aber schon ziemlich schlimm, wenn diese Krankheit sichtbar wäre. Dann wäre ich nämlich schon auch quasi im Endstadium und da gibt es dann tatsächlich auch Fälle, die dann auch zum Beispiel sich das auf die Lunge auswirkt, wo dann Organe deswegen beschädigt werden, weil der Körper sich so weil der so degeneriert sozusagen. Und deswegen, also den Zustand, dass man meine Krankheit sieht, den wollen wir unbedingt vermeiden.
Ja, das sage ich auch immer wieder. Also wollt ihr erst sehen, dass ich irgendwie da halb röchelnd irgendwo auf so einem Sterbebett dann liege, ne? Also weiß nicht, also bei mir ist das wirklich, also je länger ich mit der Erkrankung lebe, wird es immer nachteiliger. Also weil tatsächlich dann man will mich immer mehr belasten, als ich wirklich belastbar bin, ne? Ach, kannst du doch machen oder ich habe keine Ahnung, wenn du Freitag mit warst, wieso kommst du Samstag jetzt nicht auch mit? Da denkt keiner mehr an meine Krankheit, ne? Also ich glaube, sowas wie Fatigue oder Erschöpfung oder die Atemnot, die ich auch habe und so, immer mehr Menschen, die das nicht sehen oder vergessen bei mir.
Ja, ich meine, es geht ja so weit, also das erzählen mir ja vor allem Frauen, dass sie sich absichtlich, wenn sie zum Arzt, zur Ärztin gehen, nicht schminken. Also wenn man zum Beispiel so eine Krankheit hat wie ich, die auf Gelenke geht und natürlich auch, also Fatigue ist bei mir nicht so ausgeprägt, aber wie wir es vorhin hatten, ich bin wahnsinnig wetterfühlig und dazu noch eine Migräne und noch eine entzündliche Hauterkrankung. Das heißt, also da ist in meinem inflammatorischen Bereich viel los. Den siehst du aber nicht automatisch. Also auch diese Hauterkrankung, also die Neurodermitis, die ist bei mir in Remission. Die kommt immer mal in Stresssituationen mal wieder zurück, aber ich habe eben noch diese Acne inversa, die ist in meinem Fall in einem Bereich, wo man ihn jetzt nicht sieht, in der Bikini-Zone am Bauchnabel. Ich trage selten bauchfrei und so. Deswegen bin ich jetzt einfach aus dem Alter raus, finde ich. Da kann man aber einfach sagen, wenn du dann sozusagen immer wieder geschildert bekommst, dass Frauen sich absichtlich nicht schminken, um kaputter und fertiger auszusehen, wenn sie zu FachärztInnen gehen, da haben wir echt noch viel zu tun an Aufklärungsarbeit. Genau das, was du beschreibst. Also müsstest du jetzt grau im Gesicht sein, weil deine Lungenfunktion eingeschränkt ist. Also ist das, was die Menschen, dann brauchen als Bild. Und trotzdem sage ich dann auch immer wieder, kann man den meisten ja gar nichts vorwerfen. Also weil in dem Moment, wo sozusagen ganz, ganz viele Jahre über Krankheit geschwiegen wurde, das tabuisiert wurde, wo man sich geschämt hat, diese Dinge zuzugeben. Also weil natürlich ist mir jetzt auch unangenehm, deswegen mache ich zum Beispiel über diese Acne Inversa auch wenig, weil ich ehrlich gesagt nicht ein Foto von meiner Bikini-Zone auf Instagram posten will, wo irgendwie ein, weiß ich nicht was, ausgearteter eine Entzündung sich darstellt. Ja, also es gibt Menschen, die das tun. Liebe Grüße gehen raus an Rabea, die da uns ganz toll aufklärt und immer mitnimmt und die diese Krankheit auch wirklich auf tolle Art und Weise thematisiert. Das macht sie ganz toll und ehrenwert. Aber ich merke, dass das mit Scham behaftet ist. Und das liegt natürlich daran, dass das sozusagen über Jahrhunderte als ein Stigma galt, wenn man nicht ganz gesund ist. Und deswegen immer wieder, also bei Rheuma ist immer das Bild eine 63-jährige, graue, melierte Brigitte mit einer fashion kurzer Frisur, die dann irgendwie Werbung für ein Rheuma-Heizkissen macht. Natürlich kapiert dann keiner, der sich damit noch nicht anders auseinandergesetzt hat, dass eine Rheuma-Patientin auch aussehen kann wie ich oder ein Lungenkrebspatient wie du.
Genau, also das ist es, ne, warum ich auch merke, dass es bei mir so die Aufklärung noch lange nicht am Ende ist, weiterhin, weil es ist ja so, wenn man von einem Lungenkrebspatienten immer die typischen Chemotherapie-Merkmale erwartet, heißt das auf der anderen Seite auch, die wissen gar nicht, dass es andere Therapien gibt. Also das ist für mich immer so diese logische Verknüpfung, ne? Also wenn ihr das denkt, dass man so aussehen muss, dann habt ihr wohl noch nie was von TKIs oder Immuntherapien oder keine Ahnung was gehört, ne? Und da denke ich immer, ja gut, es ist noch ein langer Weg, aber wir gehen ihn, ne?
Ja, wir gehen ihn und es gibt ja auch glücklicherweise gibt's ja schon ein bisschen Fortschritte, die man spürt, ne? Also die Socials tragen da ja schon auf gute Art und Weise mit zu bei, dass wir über gewisse Themen jetzt anders reden und dass es eine gewisse Awareness jetzt gibt und dass wir dann genau solche Veranstaltungen haben wie jetzt in Grenzach, wo eben ganz viele Menschen zusammenkommen, die sich mit diesen Themen online befassen und die Angebote schaffen und eben als großes, wichtiges Thema sehen. Das ist ja das Schöne, dass das jetzt passiert. Und trotzdem gibt es genau das, was du sagst, diese Vorurteile und Klischees, die sie halt immer noch so vorherrschen. Ne? Also ich habe eine Podcast-Folge hier gemacht zum Thema Hautkrebs mit Mariana und die hat dann zum Beispiel halt auch gesagt, naja, sie hat nie eine Chemotherapie gehabt. Und deswegen ist sie schon in der Krebsbubble, gibt es Menschen, die ihr sagen, naja, du hast ja auch nur Hautkrebs ohne Chemo. Aber die hat komplett Metastasen, ist jetzt wieder operiert worden wegen der Metastasen. Aber sie hat halt nie ihre Haare verloren. Und dann sehen die halt mit langen blonden Haaren und sagen halt, naja, das gilt ja nicht so richtig, wo du denkst, ernsthaft? Wir klassifizieren jetzt schon innerhalb einer Diagnose?
Ja, das kenne ich auch. Das ist so. Ich stempel das immer ab, dass die dann, ja, solange es nicht meine engsten Freunde sind, die sowas denken, sonst müsste man die auch im Freundeskreis rausschmeißen, denke ich immer halb so schlimm. Aber ja, das hält mich ja beim Podcasten oder in meinem Leben eigentlich nicht auf. Also ich bin gut im Aussortieren. Wer so denkt, und die habe ich tatsächlich schnell aussortiert, weil du kannst ja auch nicht mehr helfen. Also ich habe die Zeit nicht, die irgendwie zu bekehren, ne? Also da verschwende ich keine Geduld oder Lebensenergie rein. Und dann sage ich, okay, keine Ahnung, fehlt dir halt Empathie oder drei Windungen oder was ich was. Also irgendwas fehlt, aber ich kann es halt nicht ändern, ne? Vielleicht kommt das von alleine, aber
ja, ich glaube, es ist auch an der Stelle immer wieder so, dass man, wenn man die in der Lage ist, da einen Schritt zurückzutreten nach solchen Begegnungen, und die habe ich auch gehabt, dass man dann eigentlich relativ schnell checkt, dass es ein Problem ist, was das Gegenüber hat und nicht ich.
Nicht meins.
Also da gibt es dann irgendeine Geschichte, irgendeinen Vorfall, irgendeine eigene Perspektive, die es dem Gegenüber nicht möglich macht, empathisch zu reagieren. Das können auch traumatische Geschichten sein, die in der Kindheit klar. Irgendwie gab es jemanden, der schwer krank war und man hatte selbst damit, also oder das Gegenüber hatte damit dann schwer zu tun. Also es ist auf jeden Fall ein Unvermögen von der anderen Seite und nicht von dir und nicht von mir.
Aber nicht meine Baustelle.
Richtig. Ja, genau. Und da ist es dann genau richtig zu sagen, ich muss das aussortieren, weil das hilft mir nicht. Zeit und Kraft habe ich dafür auch nicht, jetzt einen Menschen davon überzeugen zu müssen, dass es richtig ist, dass ich öffentlich über meine Krankheit hier rede. Weil die gibt es natürlich auch, die Leute, die sagen, wieso machst du das? Und das ist kein Thema für außen und so. Und sage ich, aber auf jeden Fall, deine Reaktion zeigt, dass es ein Thema für außen
ist. Genau.
Weil du reagierst deswegen nur so, weil es die ganze Zeit tabuisiert wurde.
Ja. Aber ich stelle mir dann mal, also genau, ich mache dann weiter meinen Podcast, dafür gebe ich die Energie, aber zum Beispiel so für um das Gespräch dann einzeln zu moderieren oder da Energie reinzustellen, da fehlen mir so die Sandkörner. Ne? Ich stelle mir das immer vor wie so eine Sanduhr, die ich habe. Und will ich denn das Sandkorn jetzt dafür ausgeben oder will ich es lieber in die Sanduhr reinpacken für meine Zeit? Ne? Nee, dann lieber für meine Zeit. Dann liege ich irgendwo lieber am Strand oder keine Ahnung was, als da jetzt jemanden die Baustelle versuchen. Das heißt ja noch nicht mal, dass ich es lösen kann. Wenn ich da Sandkorn geben würde und sagen, dann wäre es gut, dann würde ich es ja vielleicht machen. Aber das ist ja meistens nicht mal von Erfolg gekrönt. Dann.
Nee, die ganz Renitenten kriegst du gar nicht überzeugt. Also das merkst du ja ganz schnell. Also ich finde schon auch, habe ich auch schon oft gesagt, es gibt schon auch immer wieder so Momente, wo ich überrascht bin, wie sehr ist die Menschen schon auch verunsichert, wenn sie dich wirklich fragen, wie geht's dir? Und ich merke, bei mir hat es total mit der Tagesform zu tun. Es gibt Tage, da kann ich mal ein bisschen ausführlicher erzählen und kann sagen, ja, ach so, ja, ich habe jetzt neue Medikation und war ein bisschen wackelig, aber jetzt wird's. Und oder auch diese ganze jetzt, die Situation, wo es jetzt im Mai nochmal so kalt wurde, wo ich einfach gemerkt habe, es hat so an meiner Energie gezehrt, es hat mich so fertig gemacht, dass ich dann auch manchmal gesagt habe, weißt du was, das Wetter killt mich einfach, ich kann nicht mehr, ich will jetzt mal ein bisschen stetig einfach mal über 20 Grad haben. Also, ne, so. Und dann gibt es aber Tage, wo ich einfach nur sage, ja, geht mir gut, weil ich keine Lust habe auf das tatsächliche Gespräch. Und das ist manchmal gemein, weil es gibt Menschen, die mich ernsthaft fragen. Also wo ich auch weiß, die interessieren sich, aber manchmal kann ich es nicht. Immer wieder, das erzähle ich auch immer wieder, diese Gesichter, die dann immer so, oh, wird der Kopf so schief gelegt und dann kommt so, wird so das Mitleid über mir ausgekippt. Und das kann ich manchmal nicht. Ich will es manchmal nicht.
Mein Gefühl ist, dass wenn die fragen, wie geht's dir, die wollen eigentlich nur hören, gut. Also es ist eigentlich nur eine Floskel, ne? So, die wollen einfach nur hören, ja, alles gut, also, ne? Da sage ich das so, ich bemerke immer mehr, dass ich, wie es mir wirklich geht, dass ich das eigentlich nur noch in meiner Krebsbubble erzähle. Also in Personen, die ja dasselbe Schicksal teilen wie ich, die dann genau wissen, weil es einfach auch schneller geht. Ne?
Natürlich.
Es geht schneller, ist effektiver.
Muss ich nicht so erklären.
Mein Gegenüber weiß, was los ist, mein Gegenüber kann mir sogar helfen. Das hat viele, viele Vorteile. Und so, wie geht's dir, beantworte ich dann eigentlich nur noch bei den besten Freunden außerhalb der Krebsbubble. Dann ehrlich, bei allen anderen sage ich, ja du, ich lebe noch, alles gut, weiter, ne? Ja,
weiter
ist halt
geht's.
So. Weiter geht's, weil es auch eigentlich nicht wirklich interessiert, beziehungsweise sie wollen auch hören, es geht mir gut. Also, ist alles gut. Also, weil deswegen fragen sie, ne? Und die wollen eigentlich nur sagen, ja, alles in Ordnung. Pille wirkt noch, weiter geht's. Mhm. Aber diese ganzen Nebenwirkungen und so, das will gar keiner.
Übersteigt ja auch an vielen Stellen tatsächlich das Wissen von vielen, ne?
Ja.
Also weil jetzt gerade, du hattest das vorhin angesprochen, ich finde ja immer wieder diese Thematik mit der Fatigue, finde ich ja eine ganz wichtige, über die viel zu lange, viel zu wenig gesprochen wurde, dass was das mit dem Menschen im Einzelnen macht und eben auch genau dann, eben wenn man aussieht wie du und ich, wo man eben keine sichtbare Erkrankung hat, was die Leute dann für Sachen, ja, ich bin auch immer müde. Also ich habe ja Karten mit dem Bullshit-Bingo gemacht, wo dann wirklich draufsteht, ich bin auch oft sehr müde. Ja, glaube ich. Also hier, Heinz und Gisela haben auch ein hartes Leben, weil sie das alles machen und dann sind die auch mal am Donnerstagabend um 18 Uhr müde. Nur trotzdem das wieder so zu vergleichen, ist halt einfach irrsinnig. Also da kannst du vielleicht auch nochmal ein besseres Bild zugeben, weil ich kenne mich mit Fatigue tatsächlich nicht so gut aus.
Lungenkrebs, da muss man eben husten.
Wenn man es ja, schon nicht sieht, kann man es wenigstens hören.
Ja, genau. Ja, also ja, Fatigue ist tatsächlich schwer zu beschreiben. Also du hast tatsächlich nicht mehr die Leistungsfähigkeit wie vorher. Also du hast nur noch 20-30% Akku statt 100. Der ist auch manchmal schon mittags leer. Du hast einfach so eine Energielosigkeit. Der hilft dann auch kein Mittagsschlaf mal eben oder weiß ich was. Weil das ist so meins, das hätte ich aus Bullshit-Bingo gepasst. Also ja, ich bin müde. Ja, wir machen auch immer Mittagsschlaf. Du sagst, ja,
ja, ist auch gut. Schön.
Das hilft nicht. Du musst einfach mehr Energie sparen oder dir auch für Veranstaltungen aufsparen. Oder wenn du Veranstaltungen hattest, kann es sein, dass du dann 3 Tage danach out of order bist. Das hat nichts mit Kater zu tun oder keine Ahnung was, sondern du bist wirklich ja geistig und körperlich dann einfach weg. Und ja, da muss man neu, also du hast ein neues Körpergefühl ab Diagnose Krebs. Das ist ja vom Körperlichen her, den Nebenwirkungen her, aber auch vom mentalen Sein hast du einfach ein ganz anderes Körpergefühl. Und damit klarzukommen.
Ja, das kostet wahnsinnig viel Kraft. Und ich glaube, das ist dann immer wieder auch der Kreislauf, ne, in dem wir uns befinden. Also du hast es gerade gut gesagt, dass es dann halt so Abwägungen gibt vor, nach den Veranstaltungen, die man macht. Und man ja auch einiges davon auch machen möchte, damit man sich nicht komplett isoliert aus dem Leben. Dass man aber manchmal dann eben halt damit auch so ein bisschen die Regenerationszeit immer noch so ein bisschen einplanen muss. Das ist mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, dass ich gemerkt habe, ich muss Energie vorher sparen. Also jetzt vor Grenzhaft zum Beispiel wusste ich, in der Woche war nichts. Ich war einmal bei der Therapie und einmal bei der Physio. Ansonsten habe ich in dieser Woche so wenig gemacht wie möglich, weil ich wusste, ich habe eine lange Fahrt nach Grenzhaft, ich schlafe da 2 Nächte, dann fahre ich wieder nach Hause. Ne? Also was das alles so macht.
Viele Gespräche.
Dann auch, genau, die Reizüberflutung, die total cool war. Ich habe mich wahnsinnig wohl dort gefühlt. Es war einfach ganz toll, welche Menschen man getroffen hat, wie die Atmosphäre war. Also es wurde auch sehr viel darauf eingegangen, damit man sich gut fühlt mit den unterschiedlichen Erkrankungen und Diagnosen. Und trotzdem muss man einplanen, dass danach das, ja, dein Nervensystem, dein ganzes Nervenkostüm überreizt ist und dass auch das anstrengend ist und dann eventuell Regeneration und Ruhe gebraucht wird.
Ja, das, ja. Und hör auf, Veranstaltungen für andere zu machen. Wenn jemand sagt, ja, weiß ich, kommst du nicht zu meinem Geburtstag, bist du beleidigt, dann ja, dann ist das halt so. Also, da kannst du nicht helfen. Das habe ich auch, das hört sich jetzt 9-mal klug an, aber ich mache es heute auch immer noch falsch. Das schaffe ich auch zu 100% nicht. Also dann quäle ich mich manchmal irgendwo hin, obwohl ich weiß, dass es nicht richtig ist oder dass ich dafür, ich alleine, die Rechnung zahlen muss, ne? Also dann wird irgendwas anderen Tag später schlecht oder gar abgesagt, ne? Also das ja, das muss ich, also ich mache schon besser als von vor 3 Jahren, aber mache ich auch teilweise immer noch verkehrt. Also einfach Dinge zu machen, weil man andere nicht verletzen will oder weil man es anderen recht machen will, ne?
Und das sind wahrscheinlich die zwischenmenschlichen Dinge, die wir immer im Prozess lernen. Und je älter wir werden, umso mehr ist man in der Lage zu priorisieren und auch zu sagen, ah, da habe ich die Erfahrung gemacht, das mache ich jetzt nicht nochmal. Also das ist das, was wichtig ist, glaube ich. Keiner von uns kann das perfekt. Also ich bin gerade mit diesen sozialen Verpflichtungen und auch Dinge, auf die man sich ja freut. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle Einladungen, die du bekommst, dass du sagst, oh Gott, ich habe eh keinen Bock. So, ja, nee, sondern nee. Es gibt ja auch Dinge, auf die freut man sich und dann macht man es und weiß aber eigentlich schon, ah, hätte ich eigentlich nicht machen dürfen. Das ist eigentlich schon wieder eins zu viel. Und das meine ich da, das ist ja ein, glaube ich, da kommen wir nie beim Optimum an.
Nee, und ist ja auch nie böse gemeint. Ich meine, wenn 3 Tage hintereinander was ist, dann weißt du, die Veranstaltung am 2. Tag, das ist wohl die über ist, ne? Also, ja. Und da kannst du ja, oder? Du sagst dir, die am 2. Tag ist mir so wichtig, aber dann geht die vorher halt nicht. Und die danach wird wahrscheinlich auch nichts. Also das ist irgendwie so ein Haushalten mit Energie, ne? Was man vorher nicht musste, ne? Dann bist du halt vielleicht ein bisschen eher nach Hause, damit du 5 bis 6 Stunden Schlaf auf jeden Fall noch kriegst.
Ja.
Und das hat heute gar nicht mehr was mit Schlaf zu tun, ne?
Nee, und es hat auch, finde ich, ganz oft so diese Komponente, dass ich mir dafür halt auch ein bisschen mehr Verständnis wünschen würde von anderen Nicht-Betroffenen, Also das ist so ein bisschen das, was man lernt, wenn man Kinder bekommt, was man plötzlich alles sich vorher noch gesagt hat, ja, das lasse ich mir von meinen Kindern doch nicht nehmen und die Kinder werden in mein Leben integriert und was dann plötzlich alles nicht mehr geht. Und das weiß man aber halt nur, wenn man selber irgendwann Kinder hat, weil das bringt nichts, wenn man sich das vorher von irgendjemandem erzählen lässt. Man muss in diese Situation kommen. Und trotzdem denke ich halt da ganz oft, ich finde schon, es sind wahnsinnig viele Einschränkungen, mit denen wir zu tun haben durch die Erkrankung. Die heißen Gesundheitsmanagement, die heißen Termine, die heißen Medikationen, die heißen Nebenwirkungen, die heißen gesund Sport, gesund ernähren, das, die ganzen Dinge.
Stagings.
Ja, ja, genau. Bei so Palliativbehandlungen ist es ja nochmal dreimal mehr, was einfach auch alles irgendwie im Kopf verarbeitet werden muss, eingeordnet werden muss, dann organisiert werden muss. Also diese ganzen Themen sind ja, nehmen irrsinnig viel Raum. Und da würde ich mir dann halt wünschen von anderen, dass sie sagen, dass Helene jetzt kurzfristig eine Party absagen muss. Tut mir jetzt für Helene leid und nicht für mich, weil ich jetzt die Absage bekommen habe, sondern dass Helene damit auch noch handeln muss im Alltag. Das nervt mich manchmal so ein bisschen, weil ich so denke, ich finde schon, dass man das auch sehen könnte, dass man mit viel schon rumstruggelt und dann noch sowas dazukommt, weil wie gesagt, gefallen tut es mir nicht, abzusagen.
Genau, und das hatten wir ja vorhin. Das ist halt das, was uns beiden halt nicht hilft, dass wir noch relativ normal aussehen und nicht todkrank, dass dann da beim Geburtstag 10 Leute sitzen und vielleicht nur 2 sagen, oh, schade für Nils und hätte ihn gern hier, weil, ne, ist ja, aber die Krankheit lässt das halt nicht zu. Die anderen 8 werden sagen, ah, ja, der hat keinen Bock, ne, so, also, das ist halt so und ich glaube, das muss man so ein bisschen, so eine dickere Haut irgendwie angewöhnen. Was man ja schon nicht hat, das sagt ihr jetzt so leicht, aber man ist ja eh ein bisschen dünnhäutiger gefühlt, verletzlicher, kann man glaube ich auch sagen mit der Krankheit.
Ja.
Und dass man das dann als verletzliche Person dann so machen muss, das ist halt schade. Aber die Gesellschaft wird sich nicht ändern in so kurzer Zeit. Deswegen muss man da irgendwie anders mit handeln und da hilft eigentlich nur diese dicke Haut oder dieses Scheißegal, was man dann so ein bisschen sich anlernt. Ja. Ne?
Ich habe jetzt nochmal eine Frage, weil die, glaube ich, auch für die Zuhörenden ganz interessant ist. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, was sich in den letzten Jahren nach der Diagnose, was du mitgenommen hast, was sich als wirklich absolut hilfreich und zielführend, wegweisend herausgestellt hat und vielleicht auch was, wo du sagst, das hat sich als völlig unwichtig herausgestellt. Gibt es da was, wo du was sagen könntest?
Ja, ich kann es ja mal zusammenfassen, weil ich glaube, wir hatten es eigentlich schon so ein bisschen in unserem Gespräch. Aber ich denke tatsächlich, so ein bisschen sich als Patient auch als Kunde zu sehen, finde ich ganz wichtig. Man sucht sich seine Dienstleister aus. Also es ist nicht so, dass 10 von 10 Ärzte sind nicht 10 von 10 Bestnoten, sondern das ist wie beim Elektriker, beim, keine Ahnung, Autohaus, Reparatur, weiß ich was. Von 10 sind vielleicht nur 2 Spitzenklasse. Und diese 2 muss ich halt finden und da dem meinen Körper und meine Seele anvertrauen. Und dann darf es auch noch empathisch sein, der Punkt, wo ich dann hingehe, also Empathie und auch noch fachliche Kompetenz. Und das muss ich mir halt aussuchen. Das kommt nicht zu mir. Das ist auch ein bisschen erstmal Glückssache, welche Postleitzahl ich habe, was in der Nähe ist. Dann muss ich mich vielleicht aufmachen, ein bisschen weiterzufahren. Also das sind Sachen, wie gesagt, die muss man halt machen, damit es gut wird, bin ich der Meinung. Und was hast du noch gesagt, das Negative, was man nicht machen sollte, ne?
Oder was vielleicht unnötig ist. Also unnötig, weil es gibt ja manchmal auch so Sachen, wo man denkt, ach, das hätte ich mir jetzt komplett sparen können. War weder negativ noch positiv, aber unnötig.
Ja, ich glaube, die eigene Hetze ist unnötig. Also das geht in beide Richtungen. Einmal habe ich ja schon vorgesagt, so lass dich nicht hetzen, wenn es um eine Therapieentscheidung geht, ne? Dann kann man so ein bisschen vielleicht noch eine Zweitmeinung einholen und so. Aber auch für einen selber. Also ich habe ganz am Anfang überlegt, was für Medikament kommt denn jetzt? Was ist schon die Zweilinie? Also ich habe schon viel zu weit vorausgedacht. Und eigentlich brauche ich eine Rebiopsie und da muss man gucken, was für Mutationen ich habe. Und dann kann ich mich erst kümmern. Also ich habe vorher schon so meine eigenen Worte eigentlich über Bord geworfen und habe mich schon drauf gekümmert, was kommt denn jetzt? Was kommt denn neu? Was kommt neu an Medikamenten? Tja, eigentlich zählt das erst, wenn wieder der Krebs zurückkommen würde, ne? Also dieses selbst verrückt machen, selbst unter Druck setzen, das ist eigentlich völlig unnötig. Also habe ich jetzt rausgefunden. Da habe ich auch fast 4 Jahre für gebraucht, aber
das ist sind trotzdem wichtige Insights.
Ja, genau. Ich habe mich eigentlich viel zu viel verrückt gemacht.
Aber das ist ja, darum glaube ich, ist es so wichtig, diese Dinge zu hören und in deinem Podcast oder hier, weil diese Insights eben von Selbstbetroffenen auch über einen Prozess, also weil, was wir schon hatten, die erste Situation nach der Diagnose darf niederschmetternd sein und niemand muss da sofort das Superman-Kostüm rausziehen und sagen, jetzt wird alles gut. Trotzdem, glaube ich, ist es eben wichtig, sich diese Geschichten anzuhören, auch mit diesen kleinen Erfolgsschritten, dass du sagst, das habe ich jetzt gelernt, damit bin ich immer noch nicht irgendwie Superhero, vielleicht werde ich es auch nie, vielleicht werde ich es noch, also immer wieder auch ein bisschen dieses Gefühl von der Selbstwirksamkeit, was hier auch immer wieder das Thema ist, dass ganz viel darin auch besteht, mit sich selbst gnädig zu sein und sich selbst auch Zeit zu geben. Also weil du es gerade gesagt hast, diese Selbsthetze ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir nicht erwarten von uns, und zwar auch dann nicht vom Umfeld, dass wir das alles sofort lösen und dass wir sofort den besten Fahrplan parat haben und dass es ein bisschen Zögern und Zagen auch geben darf.
Ja klar, und die müssen ja auch nicht alles so machen wie wir, aber vielleicht kann jemand durch unsere Tipps diesen Lernprozess beschleunigen. Ne? Also vielleicht ja, das, was wir durchgemacht haben durch tägliche Arbeit, dann vielleicht ein bisschen abkürzen. Das ist ja das Einzige, was wir so weitergeben wollen, glaube ich.
Ja, unbedingt. Darum geht's. Und wie gesagt, also es lässt sich auch nicht schablonenhaft auf jeden anderen Betroffenen drauflegen, deine Reise, meine Reise, sondern ich glaube, das, was ich wirklich ja an dieser ganzen Gesundheitskommunikation so schön finde, ist, dass ich mir hier einen Input hole, da einen Input hole, da sage ich, ah, das will ich auch irgendwie erreichen oder das gefällt mir als Ansatz. Der Werkzeugkasten, den wir beide beschreiben, ja, vielleicht hilft der jetzt 5 anderen auch noch. Den habe ich auch schon öfter mal so beschrieben, weil der mir tatsächlich auch im Leben immer wieder hilft. Er hat mit der Krankheit gar nichts zu tun, sondern eher im Sinne von, wir müssen die und die Entscheidung fällen. Da kann es auch um kleine Pillepalle-Dinge gehen, dass man sagt, jetzt gucke ich mal, ich probiere es damit. Werkzeug X hat mir schon mal geholfen, da und da weiterzukommen. Ne? So, und jetzt komme ich aber zu meiner Abschlussfrage, die ich allen stelle, die hier mit Diagnosen kommen. Welche Farbe hat deine Krankheit?
Ja, ich fand die Frage auch in deinen Folgen immer sehr interessant. Habe ich mir natürlich dann auch selbst gestellt und war auch sofort, also in Millisekunden, bei Weiß, weil das ist die Farbe der Krebsschleife für Lungenkrebs. Das habe ich sehr so technisch kam das rausgeschossen. Dann kam aber sofort danach, nee, stimmt nicht, ist lila bei mir tatsächlich. Und zwar ist lila die Hauptfarbe meines Podcastes und auch somit irgendwie zu dieser Community-Farbe geworden bei mir. Und da habe ich auch so überlegt, ja klar, also ist irgendwie gefühlt seitdem meine Farbe geworden, also im Haus sogar ich habe Krokusse eingepflanzt vor dem Haus.
Wie schön.
Ja, rat mal, welche Farbe ich gewählt habe. Da ja, auch lila.
Lila.
Weil es irgendwie zu meiner Farbe geworden ist. Ja, damit auch zur Krankheit. Ne? Also das hatte ich vorher so nicht. Erst mit dem Podcast und mit dem Lungenkrebs ist es lila geworden. Deswegen, Helena, sage ich lila.
Match doch auch wieder gut. Bei mir ist es ja auch eher so Brandbuilding-mäßig pink geworden, weil alle mal denken, meine Lieblingsfarbe ist rosa oder pink. Als Kind war das auch so, aber heute würde ich eigentlich immer sagen, es ist blau. Es hat sich irgendwie hier ergeben mit dem Pink und ich finde auch, dass sich jetzt ähnlich wie bei dir für mich ganz gut da drüber liegen lässt, weil ganz viele Leute, also gibt's ja klassisch so mit Schmerz, wird ja immer alles irgendwie rot sofort bebildert, ne? In jeder Grafik, in der es irgendwie um Schmerz geht, ist es immer irgendwie was Alarmisierendes, was Rotes. Und dabei würde ich auch bleiben, weil dieser Schmerz, den ich zum Teil mit mir rumtrage, also jeden Tag jetzt, bei dieser absoluten Hitze ist es tatsächlich sehr viel weniger. Aber der ist schon, den kann man schon so beschreiben, dass der was Brennendes auch hat. Aber deswegen war Pink irgendwie ganz passend an der Stelle, weil die ja auch doch was sehr Lautes ist an der Stelle und trotzdem aber was Positives hat. Und ich muss tatsächlich auch immer sagen, dass die Auseinandersetzung und diese Arbeit, die ich jetzt mache, ganz, ganz, ganz viel Positives mit sich gebracht hat. Ich habe wahnsinnig viel über mich gelernt und über meine Bedürfnisse und über meine Grenzen Und wenn man mir das eben vor 5 Jahren erzählt hätte, dass ich diesen Weg in der Gesundheitskommunikation einschlage und mit Menschen über ihre Krankheiten spreche, hätte ich laut gelacht. Aber deswegen, also ich finde es immer an der Stelle ganz schön, wie die Einordnungen zu dieser Frage kommen. Weil es gab auch schon Leute, die haben dann das als Regenbogenfarbe oder als Gold beschrieben und eben nicht immer nur dieses Negative, ja, es ist schwarz oder rot oder grau oder so, ne? Weil man könnte jetzt natürlich auch denken, naja, Metastasen auf der Lunge würde ich jetzt eher als grau beschreiben, ja. Weil wir das von irgendwelchen CTs und Röntgenbildern so kennen.
Ja.
Deswegen mag ich das immer so als Frage, weil da wirklich interessante Antworten immer wieder kommen.
Ja, finde ich auch gut. Also die Frage ist ja auch ja, außergewöhnlich. Ne? Welche Farbe hat dein Krebs? Ne? Das ist ja klar, dass man erstmal denkt man so an diese Krebsschleifen. Und nee, aber eigentlich ist es nicht. Ne? Ist für mich eine andere Farbe. Und das heißt ja auch nicht, dass es ist mal eine schöne Farbe. Aber es ist wirklich meine Krebsfarbe, ist nicht meine Lieblingsfarbe. Ne? Da würde ich vielleicht, genau, keine Ahnung, Babyblau sagen oder so, ne? Aber.
Ja. Genau. Ja, also ich mache jetzt hier nochmal den kurzen Werbeblock. Also Krebs, was nun, sollte man unbedingt hören. Da gibt es viele verschiedene Themen, die ihr behandelt. Du hast unterschiedliche Gäste, also von Betroffenen und Ärztinnen ist viel dabei. Also ein ähnlicher Ansatz wie bei mir und es ist wahnsinnig empowernd und ich höre dir einfach sehr gerne zu. Deswegen Shoutout an alle da draußen, unbedingt hören und folgen. Das lohnt sich an dieser Stelle.
Ja, vielen Dank. Ja, das ist... ist tatsächlich eigentlich so das Schönste auch, ne? Man kriegt dann Rückmeldungen und das hast du ja bestimmt auch, ne? Man kriegt dann Kommentare oder man kriegt E-Mails und das motiviert einfach zum Weitermachen. Das ist nichts anderes. Es ist wirklich, dass man merkt, man hilft irgendwie anderen, man unterstützt andere und das wird jetzt kein neues gemischtes Hack oder Baywatch Berlin werden, weil Krebs-Podcast hört man sich halt meistens an, wenn man Krebs hat, ne? Und das ist einfach so. Aber wir haben auch schon viele andere geschrieben, die wegen Fatigue jetzt zum Beispiel gerade eine Doppelfolge gemacht. Das ist auch bei MS oder bei Long Covid so der Fall. Oder das Thema Zweitmeinung. Und da gibt es Personen, die keine Ahnung, nur Beschwerden im Knie haben, aber da schon die Zweitmeinung ordentlich was gebracht hat an Lebensqualität. Und deswegen freue ich mich auch immer über Zusendungen. Wenn es jemand jetzt hört und dann gehört hat, schreibt mir gerne. Also das motiviert, das ist so mein Lohn. Ne?
Voll. Also das kann ich total absolut bestätigen, dass diese Rückmeldungen, die jetzt in meinem Fall auch überwiegend positiv sind. Also ich habe selten dann da mal irgendwie einen Troll, der sich verirrt und irgendwie meint, er muss jetzt rumpöbeln. Die gibt es natürlich immer wieder, aber ich sage immer, ich bin da immer noch auf der Insel der Seligen, was meine Community betrifft. Es gibt halt einfach sehr viele Menschen, die, und das ist das, was ich zum Beispiel, ja, weil du es gerade gesagt hast, hier gemischtes Hack, ich höre seit 5 Jahren Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz und ich verwechsel das manchmal auch so ein bisschen, dass wenn ich den dann irgendwie jetzt im Fernsehen gesehen habe oder auf Insta, dass ich denke, der Mann ist seit 5 Jahren auf meinem Ohr und ich denke natürlich, dass ich den total gut kenne und der Mann kennt mich ja überhaupt nicht und das ist das, was ich schon auch spüre, dass die Menschen sich mir auf eine ganz merkwürdige Art manchmal auch so öffnen, wo ich schon Anfragen bekommen habe, ob sie ihre Medikation ändern sollen, ob sie das anpassen sollen, wo ich immer sage, ganz, ganz vorsichtig. Ich bin zwar deine Rheuma-Freundin, wenn du dann jede Folge von mir gehört hast, hast du mich natürlich auch schon viel quatschen hören und hast auch schon sehr viel Einblicke bekommen. Trotzdem bin ich keine Ärztin, keine Therapeutin. Ich schildere meine Erfahrungen und bin nicht befähigt und auch nicht bewilligt, dass ich mich dazu irgendwie tatsächlich äußern sollte. Deswegen, das denke ich ganz oft, es ist auch eine große Verantwortung, die man eingeht. Und das ist ganz oft so, dass mir das gar nicht so bewusst ist, wenn ich dann hier so mit dir sitze und so plaudere, dass ich jetzt schon über 40 Folgen aufgenommen habe und die Menschen zu mir eine sehr enge Beziehung aufbauen. Und ich aber letztlich ja dann auch doch nur eine Projektionsfläche bin, die dann auf Instagram in einem pinken Shirt ein bisschen rumwitzelt. Manchmal verschiebt sich auch so ein bisschen diese Realität, auch für mich. Ne?
Ja, aber du bist ja dann praktisch so der Gatekeeper, du öffnest ja Pforten praktisch, ne? Also so sehe ich mich auch. Ich bringe dann meiner Community die Experten praktisch auf Silbertablett, die sie meistens vielleicht gar nicht erreicht hätten, ne? Oder die sie gar nicht sonst hätten persönlich sprechen können und ich kann dann die Fragen, die die Community hat, dann auch wirklich an diese Person dann weiterleiten. Und, oder diese Experten aufdecken und sie können sich dann bei denen melden. Das, sowas mache ich dann auch, wenn ich E-Mails bekomme. Ne? Ich mache das genau wie du, ich bin kein Arzt, aber ich kenne den Arzt, der bei dir um die Ecke wohnt und den finde ich gut und da gebe ich dir mal eine kurze E-Mail und den kannst du anschreiben. Und damit ist eigentlich allen, da hat mir noch nie jemand geschrieben, oh Gott, ich will jetzt aber von dir eine Antwort, sondern die sagen, ja, perfekt, mache ich eine Zweitmeinung, ich bin schon unterwegs. Ne?
Ja, super. Aber genau dafür sind diese Bereiche eben da und deswegen ist es so wichtig, dass man da genau hinguckt, wem man folgt oder wem man eben sein Vertrauen schenkt, weil wir ja da auch, ich meine, führt jetzt zu weit, das würde jetzt nochmal eine ganze Stunde fressen, wie viel ja. Gurutum und Scharlatanerie da jetzt mittlerweile im Netz auch unterwegs ist. Und ich habe da jetzt gerade wieder einen Artikel in der Apothekenumschau drüber gelesen, also wie sehr sozusagen Gesundheit auch die Gesellschaft spalten kann oder das Thema, wie Gesundheitskommunikation wirklich funktioniert und wie viel Maschinerie da dahinter ist, Supplementfirma ja, X und dann irgendein, also von Christian Wolf bis, was da jetzt alles irgendwie passiert in den letzten Monaten, ist ja im Vergleich zu letztem Jahr wirklich eine andere Bubble geworden auf einmal. Ne? Also ich habe das Gefühl auch, dass ich viel genauer hingucken muss, wo ich jetzt irgendwie ein Like schenke, wo ich vielleicht folge, dass da so viel mehr versteckt ist. Das hatten wir an der CCMC auch, ne? Also hier dann von, wie heißt da, Spitzbart bis, die dann irgendwie ihre eigenen Krebskongresse irgendwie ins Leben rufen und merkwürdige Heilversprechen raushauen und wo man sagen muss, wenn man in diesem vulnerablen Zustand ist und noch nicht mit der besagten Gesundheitskompetenz ausgestattet ist, ist es sehr, sehr schwierig, diese Dinge wirklich zu validieren und zu wissen, was ist wirklich guter Content in Bezug auf Krebs, auf XY, was die Gesundheit betrifft. Ne?
Ja, deswegen haben wir auch Carsten und ich auch den Vortrag gehalten. Es kommt nicht, Krebs, was nun, keine Ahnung, bei Instagram habe ich keine 2100 Follower oder so nur. Hm. Da wird sich wahrscheinlich jeder Influencer schlapplachen. Aber die Qualität der Follower ist halt hoch. Der Content ist so, ne? Der Podcast ist kostenfrei. Die Experten, die bei mir sind, da sind weltweit berühmte Krebsforscher, die bekommen von mir auch kein Geld. Also sie machen es auch kostenfrei in ihrer Freizeit. Ich mache es in meiner Freizeit. Und das ist wirklich, hat eine hohe Qualität von Content, aber auch dann von Zuhörern. Und solche, wie du eben beschrieben hast, die haben halt irgendwie 500.000 Follower, kreieren damit Sponsorenverträge und weiß ich was. Und du sitzt dann da mit deinen 2100 Followern und denkst, eigentlich müssen die doch meine Sachen hören. Also ich habe doch hier Dr. Schäffler und Hanna Heigenwälder. Ne? Also was läuft hier verkehrt? Aber es ist so, ne? Und das Rad drehst du auch nicht zurück. Ja, genau. Nein. Das ist so. Und da haben wir wieder unsere dicke Haut. Da musst du sagen, okay, aber ich höre trotzdem nicht auf mit dem Podcast. Die ich erreiche, denen hilft's und ja, die wollen es weiterhören. Ne?
Ja, absolut. Ja, aber ich sehe es genauso. Also ich arbeite ja an der einen oder anderen Stelle mit Sponsoren zusammen, um das Ganze irgendwie finanzieren zu können. Und trotzdem wähle ich das ja aus. Und das hat dann aber halt auch immer genau den Wert, ob es jetzt sozusagen das Pharmaunternehmen ist, die keine Werbung machen dürfen. Ne? Das ist auch immer entscheidend, glaube ich. Ich habe sofort die Expertise, weil ich weiß, es gibt Heilmittelwerbegesetze, es gibt harte Compliance-Regeln, bei denen, dass ich nicht in Versuchung komme, irgendwelchen Schwachsinn zu erzählen über Medikationen, über. Das ist, finde ich, auch immer ganz wichtig, auch für die Transparenz, weil das auch viele gar nicht wissen. Dann wird ja immer groß, Big Pharma will ja nur und so, wo ich immer sage, nee, die sind schon sehr daran interessiert, dass die Inhalte, die wir hier erzählen, auch alle irgendwie nach den Richtlinien ablaufen. Ich musste auch in der einen oder anderen Folge schon mal was rausschneiden, weil wir eine Leitlinie nicht, zum Beispiel nicht komplett benannt haben. Und wenn die nicht komplett benannt wird, musste sie dann ganz raus. Also das sind schon auch so Learnings, die ich nicht unwichtig finde, auch für Menschen, die da misstrauen, weil diese Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, das sehr, sehr ernst nehmen und sehr, sehr hohe Standards ansetzen für seriösen, medizinisch fundierten Content. Und trotzdem, wie du sagst, ist da bei den anderen einfach eine große Maschinerie dahinter. Und ich bekomme in der Woche, glaube ich, 3 Anfragen bezüglich Kooperationen mit Supplements X, gesunde Heilpilze da. Ich will das gar nicht verteufeln, aber ich bin momentan, sage ich diese Sachen eher ab, weil ich mittlerweile große Schwierigkeiten habe, auseinanderzuhalten, wer ist seriös und wo ist wirklich was geprüft und wo ist wirklich dann nur Magnesium drin, wenn ich Magnesium haben will.
Ja, ist auch das Prüfen, was die Zeit kostet. Ne? Also ich hätte, glaube ich, auch schon 100 Bücher vorstellen können.
Genau.
Aber um ein Buch vorzustellen, muss ich es gelesen haben. und dahinter stehen und das will ich nicht, weil ich keine Zeit habe oder keine Lust. Und so fliegt das halt raus, ne? Das, und da.
Weil du siehst, wir sind viel zu ehrlich an der Stelle. Es gibt so viele Leute, die bekommen dann 500 Euro dafür, weil sie einen Klappentext irgendwie schreiben sollen und haben das Buch nicht gelesen, saugen sich irgendwas aus den Fingern, hauen es in den Chatbot und kassieren die 500 Euro. Ich kann es total verstehen. Ich würde genauso argumentieren. Aber deswegen, vielleicht sind wir an der Stelle nicht Geschäftsmenschen genug.
Ja, gut, aber wir können uns morgens in den Spiegel gucken, das finde ich attraktiver.
Also, so ist es.
Deswegen,
so ist
du machst es, das schon richtig, Helene. Alles gut.
Ich glaube auch. Also bisher habe ich das Gefühl, ich fahre ganz gut damit. Frag mich mal im Jahr nochmal, wie es dann ist.
Ja, mach ich.
Nils, das war super schön. Ich bedanke mich sehr für dieses ehrliche und offene Gespräch. Ich glaube, da sind wieder viele Insights und Eindrücke für die Zuhörenden dabei. Vor allem deine Lebensfreude ist einfach wahnsinnig toll und inspirierend, wie du da durchgehst. Das finde ich einfach, das sind so Dinge, die wirklich dann darauf einzahlen, wie es hier mal genannt wurde, dass es ein Mutmacher-Podcast ist. Und deine Geschichte macht wirklich Mut. Also vielen Dank fürs Teilen.
Ich danke dir auch für die Einladung oder dass wir beide das mal zusammen machen wollten. Finde ich eine super Idee. Bin froh, dich kennengelernt zu haben in Grenzach. Das wäre sonst nie passiert, denke ich, weil du würdest auf einer Krebsmesse höchstwahrscheinlich nicht auftauchen und ich wahrscheinlich nicht bei deiner, in Anführungsstrichen, Rheuma-League oder was auch immer da ist, wie sich das dann nennt. Also ich bin sehr froh und bin auch froh, dass wir so ein bisschen die Brücke schlagen konnten zwischen unseren unterschiedlichen chronischen Erkrankungen. Danke dir.
Das war die heutige Folge von Chronisch Gut, dem Podcast über chronische Krankheiten. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes oder online, zum Beispiel auf Instagram oder unserer Info-Website. Bis zum nächsten Mal.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.